Herzlich willkommen zu Mind the Dog zwischen Alltags- und Trainingsplatz. Ich freue mich total, dass ihr wieder alle dabei seid, dass ihr zuhört. Und wie immer am Anfang ein kleiner Werbeblock. Ich freue mich immer total, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr ihn bewertet mit 5 Sternen, wenn das in eurem Podcast-Programm geht. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Steady folgen. Da gibt es die Folgen immer schon eine Woche früher. So, und damit steigen wir heute ein in ein, finde ich, sehr spannendes Thema, und zwar Prävention im Hundetraining oder Prävention im Zusammenleben mit Hunden. Und dazu oder dieses Thema hat sich tatsächlich die liebe Gitti von Balance mit Hund gewünscht, beziehungsweise hat sie gesagt, das wäre ein tolles Thema. Und deswegen, Gitti, übergebe ich einfach mal direkt an dich, dass du dich einmal vorstellst als meine heutige Gästin. Wer bist du, was machst du und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Ja, hi Anja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und dass ich dich wieder sehe vor allen Dingen. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr persönlich getroffen. Und ja, wer bin ich? Mein Name ist Gitti Ziegmeier, ich komme aus Rosenheim, daher kennen wir uns auch. Ich war mal Kundin von der Anja mit meinen Hunden. Und wie komme ich auf das Thema? Ja, das ist berufsbedingt. Ich bin Coach für psychische Gesundheitsprävention für Menschen. Und ja, daher ist Prävention mein tägliches Steckenpferd sozusagen. Und zwar nicht nur beruflich, sondern ich lebe es natürlich auch selber und mit meinen Hunden. Und 2017 habe ich das Projekt Balance mit Hund gegründet und dann Angebot geschaffen für Hundemenschen, wie man im Zusammenleben mit Hund und gemeinsam mit dem Hund über sich hinauswachsen kann vielleicht, sich ein gutes Leben gestalten kann und ja, einfach eine schöne Zeit machen kann. Und unter dem Aspekt der psychischen Gesundheitsprävention auch. Und es fasst ganz hervorragend zusammen, die beiden Aspekte. Also zu mir kommen Menschen, die was verändern möchten in ihrem Leben. Nicht immer, weil es ihnen schlecht geht, sondern also es ist zwar ein großer Anteil, also Menschen, die von Burnout betroffen sind oder wo ein Burnout droht. Aber es gibt auch durchaus Leute, die sagen, ich möchte einfach meine Lebensqualität verbessern und ich möchte, dass mir gut geht im Leben, auch noch in 10, 20, 30 Jahren, egal was da kommt.
Genau, und da bist du sozusagen zuständig für, dass du diese Menschen wieder in die Balance bringst.
Und, naja. Ich bringe die Menschen nicht in Balance, sondern sie
hilfst ihnen.
Ich helfe ihnen auch nicht, sondern ich begleite einen Prozess. Mir ist das ganz wichtig, weil mir diese Selbstwirksamkeit der Menschen wichtig. Also, dass die den Prozess selber gehen. Ich bin sozusagen, wie sagt man da, Reiseführer, Geburtshelfer oder so irgendwie. Also, ich begleite durch Interventionen, durch eine professionelle Gesprächsführung, begleite ich sie zu ihren Zielen, ja, so kann man sagen. Und wir finden raus, was für Ressourcen sie brauchen, damit diese Ziele erreicht werden können.
Genau, und da hast du dich ja auch so ein bisschen spezialisiert oder ist eins deiner Ziele, Menschen mit Hund auch zu begleiten, um da eben auch, also auf der einen Seite natürlich die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, aber auch zu gucken, was macht das mit mir und meiner Beziehung zu meinem Hund oder wie kann ich da noch besser vorgehen?
Ja, ich habe in den letzten 15 Jahren unheimlich viele Fortbildungen gemacht, also auch bei dir, weißt du ja. Und also es ist mir ein ganz wichtiger Aspekt, dass es dem Hund auch gut dabei geht. Also es geht nicht nur um Menschen, sondern der Hund soll auch dabei profitieren. Und das schließt sich in keinster Weise aus.
Ja.
Gerade wenn man positiv trainiert.
Ganz genau. Da kann man es nämlich schön machen für beide Seiten.
Genau, so ist es.
Unser heutiges Thema, Prävention. Ich glaube, da können sich jetzt erstmal ganz viele noch nicht so viel drunter vorstellen, was das ist, was das bedeutet und warum brauche ich das denn überhaupt? Magst du vielleicht einfach mal so deine Beschreibung oder deine Gedanken zu diesem Thema geben, was das für dich bedeutet im Zusammenhang mit dem Hund?
Also jetzt mal ganz platt ausgedrückt, einfach handeln. Oder Weichen stellen, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Das ist jetzt mal ganz hart ausgedrückt. Jetzt mal so ein bisschen differenzierter, dass ich bewusst Rahmenbedingungen schaffe, mir Kompetenzen aufbaue, mir eine innere Haltung zulege, die förderlich ist, also die Risiken zukünftige minimiert und eine gesunde Entwicklung fördert. So würde ich es beschreiben. Und das Thema ist total vielfältig. Das werden wir heute noch sehen.
Ja, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, was wir alles reinnehmen möchten. Ich glaube,
Ja.
wenn wir alles reinnehmen würden, was wir wollten, sind wir hier in 3 Stunden noch da. Aber wir versuchen es einfach mal für euch so gut wie möglich runterzubrechen, dass man einfach mal so ein bisschen einen Fahrplan hat. Und ich finde, es ist ganz schön, wenn wir wirklich mal am Anfang anfangen. Und zwar, ich kriege einen Welpen, der zieht bei mir ein. Und ich sage das jetzt einfach mal so aus. Aus meiner Sicht als Trainerin, das, was ich ganz oft sehe, ist, dass die Menschen heillos überfordert sind mit einem Welpen und die Welpen oft heillos überfordert sind mit der menschlichen Welt. Und da kann man ja tatsächlich schon ansetzen. Also letzten Endes schon, bevor ein Welpe überhaupt bei mir einzieht, indem ich mich reell informiere und mir auch so ein bisschen die rosarote Brille absetze, weil das, was ich sehr viel erlebe, ist, wenn ich den Menschen immer erkläre, das wird anstrengend. Das wird sehr anstrengend. Du wirst die Nerven verlieren. Das
Man
wird.
fällt immer wieder drauf rein,
Und man
auch
fällt immer
Opa.
wieder drauf rein, weil die sind ja so süß und sagt man immer. Und dann kommt immer so: Ja, das kriegen wir schon hin. Das ist kein Thema. Ich bin
Ich liebe den.
Pädagogin, ich bin, ne, also das kenne ich. Ich kann mit ganz vielen Kindern und dann stehe ich immer da und sage: Ja, das mag sein, aber du kannst dir das nicht vorstellen. Es wird sehr anstrengend. Und je nach Hund, also es gibt ja auch Welpen, die wirklich relativ easy sind, auch die sind anstrengend. Und es gibt dann aber auch noch mal, also es gibt da ja auch so eine Abstufung, sage ich jetzt mal, von Welpen, die ganz gut im Leben mitlaufen und das irgendwie alles gut mitmachen. Und dann gibt es aber auch wirklich die Welpen, die einen wirklich, wirklich, wirklich
An den
an
Rand
die
des
Rand des
Wahnsinns.
Wahnsinns treiben.
Genau. Die Clun, der war so, ja.
Ja, und ich finde, das ist, also für mich wäre da so der erste Schritt zu sagen, okay, ich gehe da wirklich mal reell dran oder versuche so reell wie möglich und mir das nicht schön zu reden. Das wäre so mein erster Schritt oder mein erster Wunsch.
Ja, vielleicht fängt es auch schon ein bisschen vorher an, dass ich mal überhaupt gucke, was für ein Hund, also dann auch für später gedacht, passt überhaupt in meine Lebenssituation. Also ich habe zum Beispiel keinen Tierschutzhund geholt. Das hat mehrere Gründe. Einfach, weil ich meinen Hund auch gern beruflich mitnehmen möchte mal. Das hat beim Cluny zum Beispiel nicht geklappt. Ich hoffe, dass es bei der Nomi jetzt mal klappt. Ja, also ich gebe die dann deswegen nicht wieder weg, sondern die bleiben bei mir logischerweise und erfüllt sich halt mein Traum nicht. Aber das ist zum Beispiel bei mir ein Kriterium gewesen. Und auch, was mag ich, was habe ich für Hobbys, wie ist meine Lebenssituation, gehen bei mir viele Menschen ein und aus oder lebt man eher abgeschottet, soll der Hund überall mit? Das sind alles so, wie ist meine Lebenssituation, was will ich, was erwarte ich vom Zusammenleben mit Hund? Und es ist irgendwie klug, sich einen Hund danach auszusuchen, geht nicht 100% natürlich, weil es ist ein Individuum. Auch wenn ich mir eine bestimmte Rasse hole, heißt das nicht, dass der so tickt, wie die Rasse tickt. Aber zumindest kann man so die Richtung ein bisschen mitgestalten, finde ich.
Ja, sich wirklich gut überlegen und auch, also was ich immer ganz gut finde, ist, wenn ich nach einer bestimmten Rasse suche, also ich habe das jetzt gerade gehabt bei ganz lieben Kundinnen von mir, die sich eine Rasse geholt haben, wo ich gesagt habe, die kannst du eigentlich die ersten 3 Jahre, also das ist jetzt nicht bös gemeint, aber eigentlich kannst du die ersten 3 Jahre nicht brauchen. Also die ersten
Ja.
3 Jahre sind die komplett blöd in der Birne. Und dann werden die irgendwann easy. Aber bis dahin sind die wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Und die hatten gesagt, ja, sie hätten sich total gut informiert und wirklich mit vielen Menschen gesprochen und haben sich dann eben für einen Dudel entschieden. Und jetzt erst so im Nachgang, wo sie das merken, was auch so da an Thematiken aufkommen und so. Erst im Nachgang lesen sie und hören sie und finden sie diese negativen Seiten. Die haben sie vorher gar nicht gefunden. Und ich finde, es ist da immer wirklich gut. Es gibt ganz viele In-Not-Seiten, also Hoverwarts in Not, Bernersennen in Not, Labrador in Not, Goldies in Not. Also für fast jede Rasse gibt es eine In-Not-Seite. Und dass man da einfach mal reinschaut, weil da sind in der Regel die rassetypischen ungeschönten Eigenheiten beschrieben.
Ja.
Es muss ja gar nicht so werden. Also ich kenne auch ein, zwei Doodles. Also komischerweise sind die Golden Doodle ein bisschen entspannter als die Labradoodle. Also auch da gibt es ja Unterschiede, aber muss auch nicht so schlimm werden, aber dass ich mich ein bisschen darauf einstellen kann, was kann denn passieren? Ein Hund ist immer ein Überraschungspaket.
Klar.
Ne?
Ist so.
Ist
Ja.
so. Und
Und ich meine, das ist ein ganz normales menschliches Phänomen, dass ich habe mir was eingebildet, was weiß ich, der Hund gefällt mir,
ja.
also Freundin XY hat denselben und der ist so und so. War ja beim Clooney genauso. Ich habe seine Tante oder was das war kennengelernt, habe mir gedacht, perfekter Hund für mich, ne? Total gechillt, total ruhig, total ausgeglichen und dann kam Clooney. Also, das komplette
Gechillt und
Gegenteil.
ausgeglichen stand nicht bei Clooney in der Beschreibung drin.
Nein, oder er hat es nicht gelesen. Also keine Ahnung. Aber es ist ein normales Phänomen, dass man dann natürlich das, was man sich wünscht, also Stichwort selektive Wahrnehmung, ich blende aus, was ich nicht hören oder lesen will. Und, aber da gibt es ja auch ein paar Tricks, die man da machen kann, zum Beispiel, indem man sich Listen macht, ja, was man liest und dann wirklich aufschreibt und nochmal durchliest. Aber ja, es ist ein wichtiges Thema und was weiß ich, wenn ich in einer Mietwohnung, in einem mehrstöckigen Haus wohne oder was weiß ich, in eng begrenzter Nachbarschaft sich einen Hirnschutzhund zu holen, ist, kann man machen. Man muss einem bewusst sein, dass es viel Ärger und Aufwand gibt.
Das ist
Muss man
so.
auch eine Entscheidung.
Ja,
Ja.
genau. Also man muss diese Entscheidung sehr bewusst treffen und das auch da so ein bisschen in sich reingehen, warum möchte ich einen Hund? Also was ist der Grund? Wozu brauche ich einen Hund oder was, ne, was ist das, was dahinter steht? Das, was ich auch öfters mitbekomme, ist, dass Menschen Hunde aus dem Tierschutz holen, was ja auch mein großes Herzensprojekt ist. Das weißt du, da haben wir auch schon viel drüber diskutiert. Aber es ist eben kein guter Plan, einen Hund zu retten, nur um einen Hund zu retten.
Genau, sehe ich auch so.
Weil ich dann denke, die sind so dankbar. Also wenn ich das immer irgendwo lese, das sind die dankbarsten Tiere, die Hunde aus dem Tierschutz. Nein, die sind nicht dankbar. Die sind erstmal entwurzelt und die sind erstmal, wissen die überhaupt nicht, wo die jetzt hier sind. Und es geht zu 50% super gut, weil Hunde extremst gute Anpassungskünstler sind. Also ich habe sehr, sehr viele Tierschutzhunde im Training, die sich wirklich enorm anpassen und eine Riesenleistung da bringen und wirklich gut in den Familien mitlaufen. Und die andere Hälfte tut es aber eben nicht, weil sie traumatisiert sind, weil bestimmte genetische Sachen dabei sind, wo man halt sagen muss, okay, das funktioniert so nicht, weil auch manche Tierschutzvereine nicht gut genug informieren und nicht gut genug hinterher sind. Ich habe jetzt gerade das Beispiel gehabt, dass ein Verein eine 6-jährige Herdenschutzhund-Mischlingshündin, die im Shelter geboren wurde, nie was anderes gesehen hat, außer ihrem Käfig im Shelter, zu einem Ehepaar vermittelt wurde, die im ersten Stock in einem Mehrfamilienhaus leben und die sind knapp 80. Dieser Hund hat sich nicht mehr von der Decke wegbewegt, die war total paralysiert, also weil die war noch nie in einem Haus, die war noch nie eng mit Menschen, der kennt die nicht. Und da habe ich dann mit dem Tierschutzverein zusammen, haben wir den Hund dann da, ich habe da angerufen, habe gesagt, das geht so nicht, die muss da raus. Und das funktioniert auch einfach mit, ne, funktioniert einfach auf allen Ebenen leider nicht. Die Menschen waren total nett und die haben voll das Herz am rechten Fleck, aber dieser Hund passt da einfach nicht hin. Und da auch wirklich für sich real zu sein und zu sagen, was schaffe ich und was schaffe ich eben nicht. Auch wenn
Genau.
ich schon seit 30 Hunden habe. Juno wird der letzte große Hund sein, den ich habe. Bin jetzt 50.
Oh, die ist aber auch 30.
Ja.
Und wichtig ist, was man im Herzen fühlt.
Genau. Nein, aber es ist halt irgendwann, werde ich so einen großen Hund nicht mehr tragen können, wenn der alt wird.
Das war bei uns ja jetzt auch mit einem Kriterium, bei der Auswahl des Hundes.
Ja.
Ich liebe große Hunde, aber ich habe auch gesagt, ich bin noch ein Eck älter als du. Deswegen haben wir uns entschieden, das machen wir nicht mehr so gerne wir würden, aber es ist einfach unvernünftig, weil wir haben es dann gesehen mit Ivy, die ist ja 17 Jahre, 2 Monate alt geworden. Und zum Schluss war halt der Bewegungsapparat ziemlich schlecht. Wir mussten die tragen. Die hat 34 Kilo gehabt. Also das war wirklich ein Akt. Das haben wir gerade noch so leisten können. Was heißt, ich nicht mehr, mein Mann ja, der
Ja.
hatte dann Rückenprobleme, aber das muss man mit berücksichtigen. Aber sagen wir
Genau.
mal so, es kann auch immer was passieren. Ja? Also beim Clooney zum Beispiel, der ja dann komplett eskaliert ist, teilweise als Welpe, da hatte ich einen riesen Rheumaschub damals. Ja, das ist 11, 12 Jahre her. Und da habe ich auch, ich bin teilweise heulend da gehockt, ja, und habe mal gedacht, wie soll ich das schaffen? Da hat der Marc noch in München gearbeitet. War einen ganzen Tag allein mit 2 Hunden, musste das irgendwie hinbekommen. Und haben mir dann auch haben mich gefragt, bin ich der richtige Mensch für den Hund oder ist es besser, wenn er woanders unterkommt? Weil ein Rheumaschub ist nichts, was in ein paar Wochen vorbei ist. Also, das ist, wir haben uns dann durchgebissen und es hat geklappt, aber es kann halt auch in die Wildung gehen.
Ja. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen einhaken, also wir haben jetzt schon gesagt, okay, Prävention fängt eigentlich schon da an, dass ich mir einen Hund aussuche, der möglichst gut, sehr wahrscheinlich in mein Leben passt. Wie es dann nachher aussieht, weiß keiner. Also auch wenn ich mir einen Hund vom Züchter hole, jeder Hund ist ein individuelles Wesen und es kann, ne, der kann einfach seine Rassebeschreibung nicht gelesen haben, und kann komplett anders sein als der Rest im Wurf. Das kann einfach passieren, aber ich habe mich jetzt gut vorbereitet, ich weiß, was ich mir da hole. Wie kann ich denn jetzt weitermachen, wenn der Welpe bei mir einzieht, damit ich ihn möglichst gut aufs Leben vorbereite? In deiner Wahrnehmung. Also, weil das, was ich oft sehe und das, was ich, also die Anfragen, die ich immer kriege, ist, ich brauche Welpenspielgruppen zum Sozialisieren. Und wir waren jetzt schon in der Stadt und im Café und in der Bahn und der Hund ist noch keine 12 Wochen alt.
Ja, sag mal, ich bin ja keine Hundetrainerin, ich bin Coach
Ja, aus
für
deiner Sicht.
Prävention. Aber das Gehirn von Mensch und Hund ist ja sehr ähnlich.
Ja.
Also zumindest die basalen Strukturen. Und mit Stress und eben Burnout-Prävention kenne ich mich aus. Und ich erreiche keinen gechillten Hund, indem ich ihn unkontrolliert Reizen aussetze. Sondern, und deswegen, das ist auch mein Gedanke bei Balance mit Hund, es ist so wichtig als Mensch, ein Verständnis von Stress zu bekommen, von Stressregulation, von Emotionsregulation. Wie funktioniert unser Nervensystem? Was ist das eigentlich? Ja? Was kann ich tun, um vorzubeugen? Jetzt sind wir wieder beim Thema Prävention, dass mein Nervensystem auch in Ausnahmesituationen standhält. Und das betrifft uns selber. Und das betrifft genauso einen Hund. Also genauso wenig wie ich resilienter und stressresistenter werde, wenn ich die ganze Zeit nur Vollgas fahre und mich allen möglichen Reizen aussetze. Das sehen wir ja auch gerade als gesellschaftliche Entwicklung. Wir haben mittlerweile einen Informationszugriff und Möglichkeiten, mit denen wir im Moment nicht fertig werden. Also das ist für mich eine Erklärung, warum psychische Erkrankungen total auf dem Vormarsch sind seit 20 Jahren. Es wird ja
Ja.
jedes Jahr kommen Statistiken raus und es wird immer mehr. Also jetzt natürlich mit Corona und der ganzen Weltsituation ist es ein zusätzlicher Faktor, aber ich glaube einfach, dass wir mit den Reizen, die wir jeden Tag erleben, mit den Nachrichten, mit Internet, mit Social Media, mit diesen ganzen Faktoren kommen wir nicht mehr gut klar. Und beim Hund ist es ja ähnlich. Der Hund ist ja nicht dafür gemacht, dass er in der Stadt lebt, dass wir ihn überall mitschleppen, sondern der ist ja für was ganz was anderes ausgelegt, für ein ganz anderes Leben. Und
Ja,
ich
und
jetzt, Entschuldigung, persönlich bin der
ja.
Meinung, aber wie gesagt, ich bin kein Hundetrainer, deswegen interessiert mich deine dann noch dazu, dass einfach das, was vor 5, 6 Jahren oder 10 Jahren noch empfohlen wurde, möglichst viel in den ersten Lebensmonaten durchzupressen, dass es komplett kontraproduktiv ist.
Also das ist tatsächlich auch so. Und das sehe ich auch immer bei den Welpen, bei denen das gemacht wurde. Also wo wirklich ganz arg viel gemacht, machen, 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 machen war, dass die ziemlich durchgetackert sind, weil die einfach auch so gestresst sind, dass die nur auf so einem hohen, schnellen Level die ganze Zeit sind, dass die sich gar nicht runterfahren können, weil die irgendwie, ne, immer weitermachen müssen. Und ich sehe das auch im Training immer, wenn ich Menschen mit Welpen oder auch mit Junghunden ins Training kriege und ich sage, okay, wir nehmen jetzt mal, gehen mal ein bisschen runter vom Gas, machen viele Tage, wo eben nicht viel passiert. Ich habe mit dem Gerd Schreiber noch einen ganz spannenden Podcast genau zu diesem Thema, auch Junghundeentwicklung und so gemacht. Den könnt ihr euch anhören. Der ist vor diesem Podcast rausgekommen, den wir jetzt heute gerade aufnehmen.
In welchem Jahr habe ich im ersten Lebensjahr bei der Nomi begleitet und das war total wertvoll.
Genau, weil es nämlich auch darum geht, also es geht ja gar nicht darum, nur Ruhe zu halten. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, angepasst an den Hund stimulierend zu sein. Also, dass ich sage, okay, ich kann den ja nicht in totale Watte packen und gar nichts machen, dann ist er unterstimuliert, aber es wird eben auch Tage geben, wo der einfach nicht so viele Reize schafft und da muss ich dann halt weniger machen. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Akt in der Junghundephase, diesen schmalen Grat zu finden zwischen mein Hund hat genügend Auslastung, dass er dann auch entspannt schlafen kann und nicht total gelangweilt irgendwie meine ganze Bude auf den Kopf stellt. Der ist aber auch nicht so überlastet, dass er deswegen dann die ganze Bude auf den Kopf stellt, weil er überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit sich. Und
Warum?
aber trotzdem die Hunde gut zu begleiten, ich finde, das fehlt total. Die meisten Menschen kriegen, also es gab auch mal so ein paar Jahre irgendwie ein Buch. Ich glaube, in 16 Wochen zum perfekten Begleiter oder so. Und überall, wo ich das bei den Leuten zu Hause gesehen habe, die waren alle total gestresst, weil sie gesagt haben, wir müssen schon in Woche 4 sein, wir haben aber noch nicht in Woche 2 alles geschafft.
Oh je.
Haben wir alles noch nicht gemacht? Also einfach mal mit dem Hund mitzugehen, weil auch da wieder ist jeder Hund anders. Es gibt Hunde, mit denen kann man auch mit 12 Wochen in die Stadt gehen, die setzen sich dahin, ploppen sich auf ihren Popo und sagen, oh, coole Sache hier, finde ich spannend. Und dann gibt es halt Welpen mit 12 Wochen, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das halte ich hier jetzt gerade gar nicht aus. Und entsprechend muss sich das halt anpassen. Und da finde ich, ist die Prävention für mich, dass die Hunde leben lernen müssen. Also ein gemeinsames Leben mit mir. Die müssen halt erstmal, die müssen nicht Sitz, Platz, bleib, bei Fuß, die müssen nicht diese ganzen tausend Sachen erstmal lernen. Das allererste, was die lernen müssen, ist, so sieht ein Leben mit mir gemeinsam aus und du kannst dich immer auf mich verlassen. Ich bin immer der Fels in der Brandung für dich. Also,
Genau,
dass ich
Beziehungsaufbau und Bindung.
Beziehungen aufbauen,
Ja.
zusehen, dass mein Hund weiß, dass er bei mir sicher ist und dass ich auch darauf achte, dass ihm nichts passiert und dass, wenn doofe Situationen da sind, dass ich trotzdem für ihn da bin, weil es kommen doofe Situationen. Ich bringe den Hund mal in eine Situation, die er nicht schafft, weil ich es vorher nicht weiß, dass er es nicht schafft. Es passiert, aber dann liegt es eben an mir, den da gut genug durchzuführen und eben nicht die Nerven dann zu schmeißen und dann irgendwie den Hund anzubrüllen, weil er jetzt halt gerade irgendeinen anderen Hund anbellt, weil er es eben nicht mehr schafft, zum Beispiel. Weil ich.
Diesen Präventionsaspekt habe ich jetzt mit Unomi, die ist jetzt noch nicht mal 2 Jahre alt, den habe
Ja.
ich ganz intensiv gelebt und haben mir da eben auch Unterstützung gesucht. Und wenn ich mir unsicher war, ja, also einfach eine punktuelle Beratung, was machst du jetzt da in dem Fall? Und das finde ich unglaublich wichtig. Das war, es ist ein Lernen und auch wenn du den fünften Hund hast, ja, bei dem ist es wieder anders, wie du vorher gesagt hast. Dieses, was ist zu viel, was ist zu wenig. Ich meine, Nomi ist ein Hund aus Arbeitslinie und zwar 100% pure Arbeitslinie. Und da hatte ich einen riesen Respekt davor. Und deswegen habe ich da besonders darauf geachtet, dass ich von Anfang an diesen Spagat schaffe zwischen Anforderungen und, also wie viel muss ich ihr geben und wie viel darf ich ihr zumuten? Also diese
Ja.
Balance zu finden. Und das ist unheimlich wichtig. Und ja gut, ich bin kein Hundetrainer, wie gesagt. Es ist vielmehr jetzt beim Hund. Ein Mensch kann ich fragen. Ja?
Ja.
Ich kann mich selber in mir eine Auszeit nehmen, in mich reinhorchen. Was brauche ich jetzt? Was ist jetzt gut für mich? Einen Hund kann ich nicht fragen. Ich kann es ja nur an seiner Körpersprache ablesen und an seinem Verhalten, wie es ihm jetzt geht. Und dazu, das gehört auch zur Prävention, muss ich den Hund halt erstmal lesen können.
Super, super wichtig.
Ja.
Ich sehe das auch immer, also ich hadere ja manchmal, ich mache meine Gruppen tatsächlich hier sehr gerne, weil ich momentan wirklich viele ganz, ganz, ganz tolle Kundinnen habe. Aber das, was mir da oft so ein bisschen fehlt, natürlich lasse ich Körpersprache immer mit einfließen und erkläre das. Und manchmal denke ich auch, wir dürfen auch nicht die Menschen überfordern mit all dem Wissen, was man so hat. Also ich darf das ja auch nicht in Druckbetankung. Ich tendiere da so ein bisschen dazu, dass ich dann irgendwie tausend Sachen erkläre, weil ich das gerade sehe. Aber ich finde das trotzdem wichtig, dass man, wenn ich mir ein Tier in mein Leben hole, dass ich mich mit diesem Lebewesen beschäftige. Weil die Hunde müssen lernen, uns gut zu lesen. Die brauchen das zum Überleben, ganz hart gesagt. Ja, also die sind sehr, sehr stark darauf angewiesen, dass sie uns gut lesen lernen. Und die wenigsten Menschen können ihre Hunde gut lesen. Es ist leider tatsächlich immer noch so, dass die wenigsten Menschen wirklich wissen oder wirklich einen Hund lesen. Wir können ja auch nie zu 100% wissen, ist das jetzt richtig, was wir da sehen? Weil Körpersprache ja immer im Kontext, in der Situation, was war gerade außenrum, was passiert davor, was passiert danach? Oft denken sich ja die Hunde genauso wenig, wie wir uns dabei denken. Also wenn ich körpersprachlich irgendwas mache, da denke ich ja nicht drüber nach.
Nee, ist
Ne?
intuitiv, ganz
Es
klar.
ist intuitiv und ich kann dir manchmal dann sogar gar nicht sagen. Dann sagt mir jemand, ja, aber da hast du dieses und jenes gemacht. Warum hast du denn das gemacht? Ja, keine Ahnung. War irgendeine Reaktion auf irgendwas. Ne? Also auch da aufzupassen, nicht zu viel rein zu interpretieren.
Ja, aber das ist halt der einzige Zugang, den wir haben zum Hund.
Genau.
Und ich hole mir, ich, also das, da fängt es ja schon an. Ich frage mich, hole ich den Hund, um meine Bedürfnisse zu befriedigen? Also, was ich meine Klienten immer als erstes frage, wieso hast du dir einen Hund geholt, wenn sie einen haben? Ich habe ja nicht nur Hunde, Menschen hast, aber wenn es ist, dann bette ich das natürlich mit ein, ja. Und da sollte man ehrlich zu sich sein, ja. Geht es mir nur um meine Bedürfnisse, um ein Vorzeigeschild zu haben oder mein Selbstwertgefühl auszugleichen, mein mangelndes, weil der Hund so schön ist oder keine Ahnung, oder stark und repräsentativ oder was weiß ich, irgendwelche Eigenschaften, die mir selber abgehen, die ich dann in den Hund rein projiziere? Oder geht es mir wirklich um das Wohlbefinden des Hundes? Das sind zwei Paar Stiefel. Und wenn es mir darum geht, dass meinem Hund gut geht, dass das ein langer, gesunder Begleiter ist, mit dem ich möglichst wenige Probleme habe, dann ist es einfach unabdingbar, die Körpersprache lesen zu lernen. Und es geht nicht von heute auf morgen, ja. Also ich bin da sicher auch noch nicht perfekt. Aber
Jeder Hund hat ja dann auch noch eine andere Körpersprache. Also es gibt schon, ne, Sachen, die sind gleich bei den meisten Hunden. Aber ich habe zum Beispiel bei Juno sehr, sehr, sehr viel gelernt in den letzten Jahren, weil er einfach noch mal eine andere Ausdrucksart hat und anders drauf reagiert. Wenn ich merke, der wird unsicher, dann weiß ich, er geht kurz danach nach vorne. Andere Hunde würden danach, also wenn die das so körpersprachlich zeigen, wie Juno das zeigt. Da hätte ich nie ein Thema, dann zu diesem Hund hinzugehen und sagen, komm, Schneckenbär, wir gehen mal ein Stückchen zurück. Das würde ich keinem fremden Menschen raten bei Juno, weil also das wird nicht gehen. Und also das muss man lernen, den eigenen Hund wirklich gut einzuschätzen und ehrlich einzuschätzen. Also
genau.
nicht das zu sehen, was ich mir jetzt wünsche,
Genau, so ist
was ich
es.
gerne hätte, sondern wirklich eine ehrliche Einschätzung zu haben. Und dazu zählt auch, also das, was ich halt ganz oft sehe, ist, dass die Menschen ja immer, ist ja das typische Beispiel, die spielen alle so schön, deswegen gehen wir immer auf die ganz großen Hundewiesen, wo die ganz vielen Hunde schön zusammen spielen. Nope, das ist selten wirklich schönes Spiel. Es ist soziales Verhalten, ja, also die verhalten sich miteinander, die agieren miteinander, die kommunizieren miteinander und es ist auch beileibe nicht so, dass ich sage, das ist immer ganz furchtbar und ganz schlimm und ne. Aber es ist selten ein entspanntes Spiel. Ein wirklich schönes, entspanntes Spiel sehe ich in der Regel, also entweder bei jungen Hunden, das ist ja wie mit kleinen Kindern, wenn die aufeinandertreffen, so, oh, du hast tolle Socken, oh, du hast einen tollen Hut, lass uns Freunde sein. Ne, das ist schon bei jungen Hunden oft auch so. Aber gerade bei erwachsenen Hunden ist das eher so ein bisschen ein Abchecken, ein Gucken, ein sich kennenlernen und da sehe ich wirklich ein entspanntes Spiel nur zwischen guten Freunden.
Das ist wie bei uns, letztendlich.
Und? Ja?
mal eins zu eins untertragen. Die sind soziale Lebewesen, wir auch. Und eins wollte ich zuvor noch sagen, weil sich das so negativ angehört hat. Natürlich holt man sich einen Hund aus Selbstzweck. Ja?
Klar.
Also natürlich, man ist ja kein Samariter, man tut sich was an, ja, man schränkt sich ein, man kann nicht mehr so reisen, man kann nicht mehr so, wie man will, sondern man geht eine Bindung ein, eine Beziehung, eine Verpflichtung. Und es ist total okay, dass man sich dann einen Hund holt, der irgendein Bedürfnis befriedigt, das wir selber haben. In Ordnung. Aber man sollte halt auch auf dem Schirm haben, dass das ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Emotionen, mit einem. Und das ein Zusammenleben und eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn beide Bedürfnisse von beiden berücksichtigt und gesehen werden und erfüllt werden auf Dauer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Ich muss gerade ein bisschen lächeln, weil die Kisha gerade so ein bisschen. Ich überlege, also für alle, die uns jetzt gerade auf YouTube sehen, Kisha überlegt sich gerade, ob sie aufstehen möchte oder nicht und legt sich aber jetzt, glaube ich, gleich wieder hin. Oh, ja, das alte Mädchen. Und auch das ist, ne, also ja, natürlich, keiner von uns holt sich einen Hund, weil man denkt, ich will nur dem Hund was Gutes tun. Es ist ja immer so das eigene Ding auch. Und das, wie du sagst, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem ist es eben wichtig zu gucken, was mache ich denn, wenn dieser Hund vielleicht die Bedürfnisse oder den Grund, warum ich diesen Hund angeschafft habe, nicht erfüllen kann. Aus verschiedenen Gründen, weil sich vielleicht der Welpe nicht zu dem erwachsenen Hund entwickelt, den ich mir eigentlich gewünscht habe. So wie du gesagt hast, du wolltest den Clooney eigentlich als Begleiter für deinen Beruf haben. Das hat nicht funktioniert, weil er einfach ein bisschen zu aufgeregt ist. Was mache ich denn dann? Also auch da schon mal so ein bisschen einen Plan zu haben, dass ich sage, es wäre schön, wenn das geht, aber es ist nicht schlimm, wenn das nicht geht, weil ansonsten der Druck auf die Hunde so groß wird. Und das sind dann oft auch Menschen, die versuchen, das alles hinzutrainieren und man kann eben nicht alles hintrainieren.
Und Hunde, das ist ganz ein wichtiger Punkt, finde ich.
Ja.
Weil du kannst, also man muss sich auch bewusst sein, ich meine, vielleicht sehe ich das jetzt auch überspitzt, aber einen Hund wieder abzugeben, ist für einen Hund eine Katastrophe.
Ja.
Er verlässt sein soziales Umfeld. Und das muss einem bewusst sein. Das heißt, ich muss bereit sein, wenn es notwendig ist, Geld und Zeit und Energie in die Hand zu nehmen, um dem Hund das Zusammenleben so leicht wie möglich zu machen. Und ich finde, das ist eine Verpflichtung, wenn man sich so ein soziales Lebewesen wie einen Hund ins Haus holt. Ich kenne mich jetzt zu wenig mit Hamstern aus oder so, mit Katzen vielleicht. Das ist ein gutes, das ist, mein, die geht raus und macht ihr Ding, ja. Die ist.
Ja, aber auch das,
baut
auch da.
Die Bindung auf, aber.
Genau.
Klar, aber.
Genau.
Also,
das ist, also dieses Bewusstsein einfach zu haben. Und eben dann nicht, weil das, was ganz oft passiert ist, dass die Menschen das sehr, sehr persönlich nehmen. Wenn der Hund, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das ist, also die meisten Hunde werden nun mal in den ersten ein, zwei Jahren abgegeben, weil diese Pubertätsphase, ist auch mal ein bisschen gemein, weil ich stehe immer dann vor meinen Leuten und sage, ihr wolltet das haben. Es hat einen Grund, warum die Hunde bei mir erst einziehen, wenn die 3, 4 Jahre alt sind. Hab da keinen Bock drauf, da habe ich auch keine Nerven für.
Du kannst es aber auch anders sehen, da hast du ja Mitgestaltungsmöglichkeiten.
Die habe ich danach auch noch. Ich habe bis jetzt bei keinem meiner Hunde das Problem gehabt, dass die nicht, aber ich brauche natürlich auch nicht viel von meinen Hunden. Also meine Ansprüche an meine Hunde sind sehr, sehr, sehr gering. Ich bin froh, dass meine Hunde in meinem Leben sind und dass wir irgendwie hier ein bisschen schön spazieren gehen können. Viel mehr brauche ich nicht. Es wäre schön, wenn sie in der Hundeschule mitlaufen können. Das hat Kisha sehr lange gemacht. Mit dem Juno mache ich das nicht. Der kann das zwar teilweise, aber er hasst es. Also er findet es einfach richtig, richtig, richtig doof. Also mache ich das nicht mit ihm. Ist auch okay. Aber meine Ansprüche an meine Hunde sind wirklich sehr gering. Ich bin einfach froh, wenn meine Hunde um mich rum sind. So. Aber natürlich kann ich das auch gut verstehen und manchmal bin ich da auch ein bisschen neidisch drum, wenn Menschen einfach total entspannt mit ihren freilaufenden Hunden hier durch die Gegend laufen oder auch mal mit dem in die Stadt gehen können oder Urlaub buchen können. Es ist vollkommen egal, wo sie hinfahren. Sie können ihren Hund überall mit hinnehmen. Das ist natürlich auch schön, ne? Und da denke ich auch manchmal so, oh, hätte ich auch gerne. Aber es ist halt nicht primär das, was ich mir von meinen Hunden erhoffe oder wünsche. Dass, also da habe ich jetzt kein Problem damit.
Aber ich sage mal so, das war jetzt bei Nomi genau der Gedanke. Also mit dem Clooney, der hat halt sehr starke jagdliche Ambitionen. Du weißt es, Anja, wir haben schon gemeinsam Spaziergänge gemacht und bei dem Training. Und das war, mir sind zum Beispiel Waldspaziergänge unheimlich wichtig. Mhm. Also das ist für mich eine Ressource, in den Wald zu gehen, aufzutanken. Mhm. Und mit Clooney ist was lange Zeit so, jetzt ist es auch anders, aber war es so, dass ein entspannter Waldspaziergang nicht mehr möglich war.
Mhm.
Also dann musste ich präventiv wieder durch die Gegend laufen. Ja? Also Freilauf war die ersten Jahre gar nicht möglich.
Mhm.
Oder nur an ganz wenigen Stellen, sage ich jetzt mal. Aber das muss einem bewusst sein, dass das passieren kann. Ja? Und dann kann man dran arbeiten. Und deswegen war auch ganz ehrlich die Entscheidung wieder für einen Hund, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass entspannte Waldspaziergänge möglich werden. Also da war Clooney so weit, dass ich habe dann unheimlichen Trainingsaufwand reingesteckt.
Mhm.
Ich habe mit dem Umorientierungssignal bis zum Erbrechen trainiert, sodass der wirklich in, sag jetzt mal, 98 ist schwer zu schätzen, aber in den meisten Situationen hat es funktioniert. Und das ist Fleißarbeit. Das ist pingelige, blöde
Fleißarbeit.
Also jede Reizlage zu trainieren, immer in der Intensität wieder zurückzugehen. Und also dass ein Signal so bombenfest sitzt, ist einfach Fleißarbeit. Genau. Und das hat funktioniert, aber ich wollte es halt beim nächsten Hund nicht wieder. Ich wollte halt schneller wieder entspannt im Wald spazieren gehen. Und es hat jetzt in dem Fall funktioniert. Kann auch, Garantie gibt es nie, aber es hat geklappt, ja. Und da eben auch gleich von Anfang an den Augenmerk drauf legen, wenn einem das wichtig ist. Das ist Prävention. Also ich habe da Nomi, die eigentlich von Anfang an trainiert, dass die auf dem Weg bleibt.
Ja.
Und erst als das gut geklappt hat, hat sie mehr Freiheiten gekriegt. Ja, geht jetzt auch mal so unterholt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich nur ein Wort sagen muss und die kommt raus.
Ja. Und das auch da wieder, das ist ein längerer Weg.
Genau.
Also dass man halt immer im Kopf haben muss, egal in welchem Alter ich was für einen Hund mir hole. Also bei Welpen dauert das auch immer, da kriege ich immer die Frage, ist immer total lustig. Weil spätestens, wenn die so ein halbes Jahr alt sind, ne, dann kommt immer so die Frage, ja, jetzt sind wir doch durch so ungefähr. Ich so, nee, jetzt fangt der erst an. Jetzt kommt die Pubertätsphase, jetzt ist erstmal nur noch Glitzerknete im Hirn, jetzt können die gar nichts mehr. Und dann muss man dieses Auf und Ab irgendwie, ne, surfen, diese Wellen surfen, bis das irgendwie so mit 2, 3, 4 Jahren so läuft, dass man sagt, okay, jetzt habe ich eigentlich diesen entspannten Hund, den ich mir so sehr gewünscht habe, an meiner Seite. Aber da muss ich halt eben auch drauf achten. Und das ist viel für mich noch nicht mal unbedingt Training. Also, dass ich in den Wald gehe und sage, okay, jetzt trainiere ich wirklich diesen Rückruf. Sondern das läuft ja ganz viel nebenher.
Alltag ist passiert
das. Das passiert die ganze Zeit im Alltag, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin oder auch mit KundInnen unterwegs und die so, wofür hast du denn jetzt belohnt? Ja, der hat einfach nur in den Wald geguckt und ist nicht in den Wald gesprungen. Super gut. Ja,
genau,
warum hast du denn jetzt belohnt?
Nur dann lernt es ja der Hund.
Genau.
Und Training ist für mich Signale trainieren oder bestimmte Situationen trainieren, die nicht klappen. Das ist für mich explizit Training. Ansonsten muss ich einfach auch wissen, was ich tue.
Genau.
Und da kommt halt das Hundetraining ins Spiel. Und ich bin echt für einen Hundeführerschein und ich bin einfach dafür, dass Basics, also
es hilft ja auch nichts. Also das ist, ich stehe dem Hundeführerschein so ein bisschen kritisch gegenüber. Hier in NRW ist es ja so, dass du den brauchst, also brauchst einen Sachkundenachweis. Mhm. Aber nur den theoretischen, keinen praktischen. Also auch wie auch, ne, weil du musst ja einen Hund haben, um den praktischen zu machen. Und hier muss das jeder machen, der einen 3, finde ich auch spannend, einen 30-40 Hund hat, also über 30 Zentimeter, nee, über 30, 20-40, über 20 Kilo und über 40 Zentimeter. Also für kleine Hunde brauchst du es nicht, was auch ein bisschen doof ist. Und es nutzt aber nichts. Alle Menschen, die ich ins Training kriege, die haben ja diesen Hundeführerschein.
Okay.
Oder irgendeiner in der Familie hat den Hundeführerschein.
Ich habe ihn auch gemacht, den Hundeführerschein mit beiden Hunden. Und ich fand das gut, weil wir einfach, also wir hatten eine praktische Prüfung.
Ja, die haben wir hier ja nicht.
Man
Und
kann
es.
Grundgerüst einfach, wie
Genau.
trainiere ich mit dem Hund gewisse Dinge und wie
Ja.
kann ich mit Situationen umgehen, die vielleicht heikel sind. Also wir haben halt das Sachen gemacht, wie ins Geschäft gehen, ins Café gehen, irgendwie mit
Naja.
Sachen am Boden liegen, wie kann man darauf reagieren, dass der Hund nicht alles aufnimmt und so.
Ja.
Und das ist einfach das, was man im Alltag braucht. Und wenn man keinen Hundeführerschein hat oder machen möchte, dann sollte man tunlichst so ein bisschen Lerntheorie sich aneignen, dass ich weiß, was ich da tue. Um das geht's doch. Ist doch ein Lebewesen. Wie sagt die Ute Fleischke-Berthold immer, Hundeexperimente. Ja, ich mache jetzt einfach mal drauf los und hoffe, dass der Hund das lernt, so wie ich das möchte. Das ist einfach schade, weil das macht ja was mit den Lebewesen.
Ja, und es macht ja auch was mit den Menschen. Also es macht ja mit beiden Seiten was, weil die Menschen sind dann sehr ungeduldig. Jetzt habe ich es ihm dreimal gezeigt, warum kann er das denn immer noch nicht in allen Situationen? Und das andere ist, sich einfach mal bewusst zu werden, dass ich Sachen, die nicht im hündischen Verhalten verankert sind, die muss ich für mich verstärken, dass der Hund weiß, okay, das ist das Verhalten, was ich zeigen soll, weil alles das, was wir von unseren Hunden verlangen, ist im Auge von einem Hund, also das, ne, so wie Hunde denken, kompletter Schwachsinn. Es
Genau.
ist, macht überhaupt gar keinen Sinn für einen Hund, nicht jagen zu gehen. Es macht für einen Hund überhaupt gar keinen Sinn, nicht alles mit dem Maul zu erkunden. Es macht für einen Hund überhaupt gar keinen Sinn, nicht die Scheiße zu
Haltbares
fressen.
aufzunehmen, genau, wollte ich gerade sagen. Und das ist auch Prävention aus meiner
Ja.
Sicht, weil ich muss ein Tool haben in einer Notsituation, das ich anwenden kann. Ja? Und
Genau.
deswegen bringe ich dem Hund bestimmte Signale bei.
Ja.
Und man muss nicht alle Signale oder was da in der Hundewelt
Nein.
kursiert lernen, sondern das, was wichtig ist für meinen Alltag. Und ich
Genau.
habe einen Labrador und ich habe von Anfang an das Drop-It erprobt.
Ja.
Selbst mit der Gefahr, dass eine Verhaltenskette entstanden ist.
Ja.
Recht lustig, aber in der Notsituation funktioniert das. Und das ist das, auf was es ankommt. Ob die dann jedes Mal ein Gutti will, wenn sie was ausspuckt, bitte soll sie, dann kriegt sie halt eins. Wird von der
Solange
Essensverteilung.
sie es ausspuckt.
Ja. Genau.
Ja.
Ich will, dass das funktioniert, wenn sie draußen irgendwas findet, wo ich nicht weiß, was das ist. Genau. Punkt. Und genau. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist eben Prävention für mich, Signale trainieren. Und was eben total unsozial und unfair ist, den Hund in Situationen reinrennen zu lassen und dann draufkloppen. Oder mit Strafe eben zu arbeiten. Oder Strafe ist es ja nur, wenn sich das Verhalten auch tatsächlich ändert. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den manche vergessen. Aber einfach, wie du sagst, ungehalten reagieren, wenn der Hund was nicht macht, was ich nicht will. Ja, bitte, dann ist es zu spät. Dann lass doch vorher überlegen, was du willst und nicht willst.
Ja, und da eben auch, und da finde ich, greift jetzt auch die Prävention auf Seiten des Menschen, dass ich zusehe, dass ich mir für mich Zeiten suche oder finde oder Dinge finde, die mich selbst dann wieder so ein bisschen in Ausgleich bringen. Also, dass mir einfach bewusst ist, wenn ich so einen kleinen Welpen habe und ich bin jetzt vielleicht auch alleine für den zuständig, dass das sehr, sehr anstrengend sein kann. Und dass ich mir dann eben überlege,
Resilienz aufbauen, um in bestimmten Situationen handlungsfähig zu bleiben.
Genau.
Und das Blöde ist aber, das ist jetzt nicht mit dem Wochenendseminar getan. Und
Nein.
dass ich ein Buch mal nachlese, wie geht das, oder ein paar Atemübungen nachmache, die da irgendwo empfohlen werden, sondern es ist ein ganz basales Thema. Da geht es um Verhaltensmuster, die man gelernt hat. Da geht es um Denkmuster, die man gelernt hat. Das ist wirklich, das ist Arbeit an einem selbst. Und das muss ich nicht nur dem Hund zuliebe tun, das tue ich auch mir zuliebe, ja, damit es mir insgesamt im Leben besser geht. Also, wie gehe ich mit Stresssituationen um? Wie reguliere ich auch im zwischenmenschlichen Zusammenleben meine Emotionen so, dass es sozialverträglich ist? Weil letztendlich ist es so, in den Situationen, wo mir das alles nicht gelingt, dass ich bei mir bleibe, dass ich gelassen bin, dass ich meine Werte lebe, ein ganz ein wichtiger Punkt, dass ich ständig gegen meine Werte lebe, das ist ungesund, ja, ist einfach ungesund. Und das ist Arbeit an sich selbst und die kann man angehen, muss man nicht, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Genau.
Und das passiert, also das merke ich ja auch, weil da ist ja keiner von uns vorgefeilt. Also ich bin jetzt gar nicht so schlecht darin zu sehen, dass ich wirklich bei mir bleibe, wenn es um meine Hunde geht. Also da kann ich das ganz gut. Aber es gibt natürlich auch Tage, wenn, also ich lebe jetzt mit drei Hunden zusammen, die sich leider nicht mehr komplett verstehen, weil Kisha so dement geworden ist. Das heißt, mein Alltag ist sehr, sehr, sehr viel Management. Dass ich die Kisha hier durchmanage, dass die Coco sie nicht anfällt, dass Juno sie sich nicht parkt, dass aber trotzdem Juno und Coco genügend Zeit mit mir bekommen. Das, ne, Kisha schreit am Abend manchmal durchgehend. Also es ist echt, es kann sehr anstrengend sein, wenn sie Kekse haben will und ich da nicht schnell genug bin. Und wenn ich da noch viel gearbeitet habe und dann noch irgendwo anders ein Stress ist, dann wird es halt auch schnell mal zu viel und dann kann es auch mir passieren, dass ich einen Juno anflaume. Also ich mache nichts Böses mit dem, ne? Aber dass ich ihn echt mal anflaume und sage, hey, jetzt ist hier aber auch echt mal gut.
Das ist ja total
Abmarsch.
okay, das ist
Und
menschlich.
das ist menschlich und das ist okay. Aber was halt nicht passieren kann, und das ist mir tatsächlich mit Coco auch mal passiert, da bin ich so sauer gewesen, weil sie sich wieder auf Kisha gestürzt hat und die packt dann immer hier oben in den Hals bei meiner alten Hündin, dass ich sie echt gepackt habe. Ich habe die jetzt nicht gegen eine Wand geworfen, aber ich habe sie wirklich genommen und sie ist ja ein kleiner Chihuahua und wirklich unsanft in ihr Körbchen so rein, so, lass das jetzt. Und ich weiß ja, dass Coco auch nichts dafür kann.
Nein.
Die reagiert ja auch nur so, wie sie kann. Und was, ne, wenn die mehr Stress hat, dann reagiert die eben auch mehr auf Kisha.
Genau.
Und sowas darf mir aber nicht passieren.
So
Und
wie du
da,
es bei dir beschrieben hast.
genau. Und da merke ich dann so, verdammt, ich muss mir wieder für mich Zeit nehmen, weil das darf mir nicht
Ganz
passieren.
genau.
Es darf mir nicht passieren.
Ja, es darf nicht passieren. Es, sagen wir
Es
mal so,
sollte nicht.
was mir immer hilft oder was ich einen guten Spruch finde, ist, ich frage mich bei allem, ist es zielführend oder nicht? Ist es letztendlich jetzt für euer gesamtharmonisches Zusammenleben sinnvoll und hilfreich, wenn du so mit deinem Hund umgehst? Und wenn es ein einmaliger Ausrutscher ist, also mir passiert es sehr, sehr selten, muss ich zugeben, aber es passiert auch mal. Also jetzt gerade vor kurzem mal hatte ich Schmerzen. Was waren da? Irgendwie hatte ich wieder Schmerzen und Numi hat halt wie Sau an der Leine gezogen. Ja, halt, wenn wir da im spannenden geruchlichen Gebiet sind. Das ist ein Arbeitslaborator. Also klar. Bloß wenn dann Schmerzen als Faktor bei mir dazu kommen, da ist bei mir oft die Geduld am Ende. Ich hab da jetzt nicht großartig gemacht oder so. Ich habe halt gemerkt, wie das hochkocht in mir. Und das ist der Punkt, wo ich mich als Mensch regulieren kann. Und das kann man lernen. Ja? Das war einfach diese Gefühle immer, genauso wie beim Hund. Das ist ja positives Training. Es gibt immer ein gutes Verhalten vom schlechten Verhalten. Dass man da guckt, diesen Punkt immer früher zu erwischen, genau das können wir bei uns selbst auch. Wir können schon lernen, wahrzunehmen, wenn es so langsam in uns hochsteigt, bevor die Handlung dann stattfindet. Und da hilft Atmen tatsächlich, ja, in so einer Situation. Weil der Atmen ist das einzige Tool, wo wir Zugriff auf unser vegetatives Nervensystem haben. Ja.
Und da verknüpfe ich euch jetzt direkt nochmal die Podcast-Folge mit der Landi Wielke. Die ist ja Atemcoachin und mit der habe ich genau übers Atmen einen Podcast aufgenommen, warum das bei uns Menschen hilft, warum das für die Hunde gut ist und wie das funktioniert. Die verlinke ich euch hier drunter gleich.
Okay. Also, das ist ein wichtiges Tool, aber damit ist es nicht getan.
Ja.
Der Atem ist ein Tool in dieser Situation, das wirklich hilfreich ist. Das empfehle ich allen meinen Klienten. Wir
Ja.
machen immer Atemübungen, wir machen immer, es gibt auch andere Tools, eben Achtsamkeitsübungen. Ja, da spielt der Atem auch eine Rolle, aber das ist ja mehr, dass ich mich in dem Moment verankere und nicht bewerte. Ein ganz wichtiger Punkt. Aber das ist ein Notfallinstrument in der Situation, dass ich insgesamt ausgeglichener wäre und mit dem Hund gut umgehen kann. Das erfordert noch weitere Arbeit, sage ich jetzt mal. Und der eine braucht es, der andere braucht es nicht so sehr, je nachdem, wie die eigene Biografie ist, wie das eigene Nervensystem ausgestattet ist. Ich meine, wie wir mit Stress umgehen, die Gehirnzentren, die werden in den ersten Lebensmonaten ausgebildet bei Menschen. Das heißt, da kannst du gar nichts dafür. Das heißt, wenn da was schiefgelaufen ist, dann bist du dein Leben lang stressanfälliger. Was auch kein Beinbruch ist, kann man gut durchs Leben kommen. Man muss sich halt Strategien aneignen, um damit besser umgehen zu lernen. Und das schafft man meistens nicht alleine, sondern mit Unterstützung. Genau.
Genau. Und wenn man das merkt, also so wie du sagst, ne, ich merke, das kommt hoch und dann habe ich vielleicht Strategien für mich. Das, was ich als Trainerin dann immer sage, wenn du merkst, dein Hund zieht wie irre oder flippt aus, weil da ein anderer Hund kommt, dann ist das Erste, was ich mache, nehme ihn aus der Situation raus oder versuche, aus der Situation rauszugehen. Man muss ja auch nicht jede Situation durchhalten. Ich kann durchaus auch umkehren und nach Hause gehen. Ich kann durchaus meinem Hund sagen, gut, dann machen wir jetzt den größeren Bogen. Oder ich halte mich an den Baum fest, halte den Hund fest, warte, bis der andere Hund vorbei ist, warte nochmal 3, 4 Minuten. Dann atmen wir mal beide ein bisschen durch und dann geht's weiter.
Und
man
das
muss
ist
ja nicht...
Ja. Interessanter Punkt, den du da beschreibst, ja. Aber das ist auch wieder eine Entscheidung. Das kann man mal machen in einer blöden Situation. Wenn ich aber langfristig Lebensqualität will, dann ist halt, ja, dann muss ich trainieren. Ich war ja auch mit dir, mit Clooney, in dieser, der damals Kassel-Leine-Pöbel-Kurs oder so.
Ja, der Begegnungskurs.
Mhm. Begegnungskurs, genau.
Ja.
Und das muss mir bewusst sein, ich kann ja ganz viel verändern, um den Hund und mir selbst das Leben auch angenehmer zu machen. Das ist eine Entscheidung. Immer auszuweichen ist eine Option, aber es ist kein schönes Leben für beide.
Ja, es kommt jetzt halt immer so auf den Hund drauf an, wie weit er es schafft irgendwann. Also ich habe
Und
wo ich lebe und ne, wie viel ich auch an Zeit habe, an zu trainieren. Also Juno zum Beispiel, wir werden noch lange weit ausweichen, ist jetzt aber auch nicht so das Thema für mich. Aber trotzdem im Kopf zu haben, ich kann das trainieren, ich kann das üben und ich kann das bis zu einem gewissen Punkt schaffen. Bei manchen Hunden wird das dann total leicht und bei anderen brauche ich trotzdem dieses Management. Aber zu wissen, welche Tools habe ich und wie kann ich jetzt meinem Hund da am besten durchhelfen, raushelfen und ihm helfen, grundsätzlich besser mit der Situation umzugehen. Parallel dazu aber für mich selbst auch immer 1, 2 Notfallpläne zu haben.
Mhm.
Weil auch das haben die wenigsten Menschen. Die kommen in Situationen und wissen dann ja gar nicht, was sie machen sollen. Und dann stehen sie da und dann sind sie total genervt vom Hund, weil ja auch vom Außen das wiedergespiegelt wird. Du hast deinen Hund nicht im Griff. Was pöbelt denn der hier rum?
Ja.
Jetzt streichelst du den auch noch dafür, dass der rumpöbelt. Das kann ja wohl nicht sein. Das machst du alles falsch. Also es sind ja durchaus Sachen, die von der Gesellschaft auch zu Hundemenschen dann wieder gespiegelt werden, was das Ganze ja nicht unbedingt leichter macht.
Ja.
Auch das auszuhalten, zu lernen und dabei sich zu bleiben und zu sagen, ich sage meinen Leuten immer so, ja, sagt einfach ja, ja und lasst euch nicht auf weitere Diskussionen ein. Da gehen wir dann immer in die, das, was ich beim Kampfsport mal gelernt habe, in der Selbstverteidigung. Wir gehen nicht in eine Diskussion, sondern wir sagen nur, gehen Sie weg, ich möchte das nicht. Wie eine kaputte Schallplatte. Gehen Sie bitte weiter. Gehen Sie bitte weiter. Und dann kümmere ich mich nur um meinen Hund und ignoriere den anderen Menschen, damit ich besser aus der Situation rauskommen kann.
Das ist auch wieder so ein spannender Punkt, weil das eine ist ja die Kommunikation, wie gehe ich da in der Situation damit um? Da kann man sich auch wieder Tools aneignen, wie du gerade
gesagt
hast. Gehen Sie einfach weg oder nehmen Sie Ihren Hund an die Leine oder keine Ahnung.
Ja.
Das ist total hilfreich. Was ich aber erlebe, zu mir kommen dann Leute, die das noch 3, 4 Tage beschäftigt, wenn dann vielleicht was Blödes zurückkommt. Und wenn das der Fall ist, das schmälert Lebensqualität, das schmälert die Freude im Zusammenleben mit Hund. Das heißt, aber da geht es dann wieder um eine andere Ebene. Da geht es um Selbstwertgefühl, das da vielleicht angekratzt wird. Da geht es um Schuld, da geht es um darunterliegende Themen, die mir das Leben schwer machen. Und daran kann ich auch arbeiten, wenn ich möchte. Ja. Und das erhöht dann wiederum meine Lebensqualität und fördert meine Resilienz, dass ich zukünftig in Situationen handlungsfähig bleibe.
Genau. Und wenn ich dann in diesen Situationen handlungsfähig bleibe, bin ich wieder der Fels in der Brandung für meinen Hund, kann den besser durchs Leben führen. Das heißt, beide Seiten haben wieder ein viel besseres Leben.
Genau.
Ganz klar.
Also das eigene Muster zu durchleuchten und zu gucken, wieso tue ich was, warum fühle ich mich jetzt so, warum denke ich das, warum habe ich jetzt dann Gedankenkarussell, ja, vielleicht.
Ja.
Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee und es macht einen langfristig stabiler, also das Wort mag ich nicht, ich habe ganz bewusst das Wort Balance gemählt, innerlich flexibel, ja, dass ich einfach mit Sachen, die einfach im Leben passieren, da ist keiner von uns gefeit, ja.
Und das ist ja, also da ist ja auch keiner von uns frei zu sprechen oder wenn, ne, mich beschäftigt sowas dann schon auch noch.
Ja.
Nicht mehr so viel wie früher, aber ne, ich habe schon auch noch diese Situationen genau im Kopf, die doof gelaufen sind. Die machen jetzt kein schlechtes Gefühl mehr bei mir. Jetzt verdrehe ich halt so ein bisschen die Augen und sage, ja, passt schon. Aber in den Situationen ist das halt echt oder kann das unangenehm sein.
Ja, ist es. Und wie gesagt, also Resilienzaufbau und das ja Prävention letztendlich ist einfach eine schöne Sache. Man muss nicht perfekt werden und es das heißt auch nicht, dass man keinen Stress mehr erlebt oder dass keine blöden Situationen mehr im Leben entstehen. Das heißt es nicht. Es heißt einfach nur, dass ich lerne, besser mit unvorhergesehenen Stressoren umzugehen. Und schneller wieder ins Gleichgewicht, in die Balance zu kommen. Darum geht's. Und das
Ganz
kann
genau.
jeder lernen. Also nicht lernen, aber man kann es fördern. Ja. Es sind ja ganz viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Was mir auch noch immer da so einen Satz aufgeschrieben, den finde ich unheimlich wertvoll. Also Hunde brauchen keine perfekten Menschen, die brauchen kongruente Menschen. Und kongruent heißt, dass mein inneres Erleben und meine Werte und meine Handlungen, dass die zusammenpassen, ganz einfach. Und das ist genau auch der Schlüssel, dass es uns selber gut geht. Ja? Ich muss das leben, was ich fühle, was ich, und das heißt jetzt nicht Emotionen ausleben, sondern das, was meinem Inneren entspricht. Und da muss ich erstmal drüber nachdenken, was es eigentlich ist, weil das kommt viel zu kurz in unserer Gesellschaft.
Da fällt mir jetzt auch gerade noch zu ein, dass das auch, also das, was wirklich oft Thema ist bei meinen Menschen, die zu mir ins Training kommen, ist eben so dieses Thema, dass sie selbst gar nicht so ein großes Problem mit ihrem Hund haben oder was ihr Hund tut oder was er nicht tut oder was er kann oder was er noch nicht kann, aber dass sie diese Diskussionen satt sind und dass sie permanent von außen gesagt wird, dass sie nicht gut genug sind, mit ihrem Hund umzugehen, dass sie das alles nicht richtig machen, dass sie keine gute Hundehalterin sind. Also es ist wirklich viel geworden auch, dass die Menschen dann zu mir sagen, ey, ich glaube, der Hund ist bei mir gar nicht gut aufgehoben und noch nicht mal bei schwierigen Hunden. Also ich spreche jetzt nicht von Hunden, die einen wirklich fetzen Aggressionspotenzial oder Problem haben. Wo dann die Menschen halt auch Angst kriegen und deswegen vielleicht auch Dinge sagen, die man so nicht sagen sollte, sondern wirklich bei Welpen, bei Junghunden, wie der kann das noch nicht, da bist du nicht streng genug, jetzt mach das doch mal endlich anders und du machst das alles nicht richtig und du bist keine, also wirklich, solche Sätze werden denen gesagt, wo ich halt denke, ah, es ist super übergriffig. Also ich versuche dann meinen Leuten auch immer zu sagen, bitte versucht, wenn ihr solche Menschen sagt, kommuniziert das, dass ihr das als übergriffig empfindet und klammert zur Not das Thema aus. Also dann
Wirklich.
sagt.
Also ganz ehrlich, wie ich sehe das so, das sagt nur was über den anderen Menschen aus. Das ist zum Beispiel sowas, das muss man lernen, dass das an einem abprallt. Und da geht es um das Thema Menschenbild. Ich hatte jetzt am Freitagabend ja so einen Impulsabend wieder. Da ging es genau um das Thema. Da ging es ums Thema Positive Leadership, also positive Führung. Und ja, wie soll ich das sagen? Das Menschenbild ist total wesentlich im Umgang miteinander. Und das sagt nur was über das Bild des anderen aus, das er hat. Und ich muss zu so einer inneren Reife gelangen, dass mich das nicht tangiert. Weil, wie du sagst, es ist total übergriffig. Was ich kann mir doch nicht anmaßen, jemand anderen zu sagen, du machst es falsch. Der steckt doch gar nicht in deinen Schuhen. Und du hast ihn auch nicht gefragt.
Genau.
Ganz ehrlich.
Genau. Also das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe und ich sehe, da läuft irgendwo was schief, ich würde nie was sagen. Nie, nie, nie. Das
Also,
ist nicht mein Platz.
wo ich schon eingreife, ist, wenn der Hund schlecht behandelt
Gewalt
wird.
am Hund. Ja, Überhaupt keine Frage. Also wenn ich sehe, da wird rumgeruppt oder draufgehauen oder so, natürlich. Aber bei allen anderen Sachen, ich sage jetzt mal kleineren oder ne, oder nur mal so ins Beifuß ziehen oder so, da stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, das macht man aber so nicht und überhaupt. Das würde anders besser gehen. Das mache ich dann vielleicht, wenn wir in der Unterhaltung sind und mir jemand sagt, ja, da habe ich so ein Problem, dann frage ich, ist es okay, darf ich Ihnen einen Tipp geben? Oder bei meinem Hund hat das so und so geholfen, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Aber es ist dann immer die Frage, wie formuliere ich das? Und möchte der andere das überhaupt?
Der andere weiß ja auch gar nicht, was du schon hinter dir hast an Training und an welchem Trainingsstand
Das
du
ist genau das Ding. Keiner weiß, wie mein Leben mit meinem Hund ist. Keiner weiß, ist das jetzt ein Gasthund, der gerade, den ich einfach nur Gassi führe? Ist das ein Hund, der schon 10 Jahre bei mir lebt und ich habe es halt einfach selbst verkackt? Das kann ja auch sein. Ist das ein Hund, der gerade seit 3 Tagen bei mir ist? Und es ist ja auch vollkommen egal. Es geht niemanden etwas an.
Ganz genau. Und vielleicht will ich es ja auch so.
Ja.
Also es gibt Menschen, die mögen das, wenn ihr Hund sie anspringt.
Ja.
Ist doch total okay. Wenn das für mich okay ist, ist das okay, weil
Genau.
er springt keine anderen an.
Genau. Und
Es
auch da, also diesem Ding mal rauszugehen aus diesem Denken, mein Hund muss so funktionieren, wie die Gesellschaft mir sagt, dass er funktionieren soll.
Aber das ist was, was durch Social Media extrem getriggert
Ja.
wird. Ja, diese ständigen Bewertungen des anderen.
Ja.
Aber letztendlich ist ja eine Bewertung nichts anderes wie eine Selbstwerterhöhung.
Ja.
Und darum geht es letztendlich. Und deswegen kann mich das gar nicht verletzen, wenn jemand anders was sagt zu mir. Wenn
Ja.
ich mit mir selber im Reinen bin.
Ja, ich hab hier tatsächlich eine ganz nette Unterhaltung gehabt, als ich kurz nachdem ich hier hingezogen bin, mit einer Nachbarin, die ein bisschen weiter weg wohnt. War schon das Schild von der Hundeschule vorne am Zaun. Und Juno und Coco sind halt nicht gut am Zaun, sagen wir es mal so. Die sind laut. Aber es ist ein Herdenschutzhund und ein Chihuahua. Ne? Ist halt so. Und ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ich sehe halt zu, dass die nicht zu lange und zu laut hier irgendwen belästigen. Aber wenn die mal bellen, ist das für mich okay. So, und die hatte mich da angesprochen, ist, bist du die neue Hundetrainerin hier? Ich so, ja. Ja, und deine Hunde können sich am Zaun nicht benehmen. Aber es war dann ein total nettes Gespräch, weil ich ihr dann erklärt habe, ja, aber ich habe einen Herdenschutzhund und ich habe einen Chihuahua. Und beide sind äußerst territorial veranlagt. Und für mich ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn die sagen, dass hier Hunde leben, die ihr Gelände bewachen, solange das niemanden anderen stört.
Und das ist ja das Nächste. Es war ja das Zuchtziel bei diesen
Ja,
Hunden. War ja gewünscht
genau.
von Menschen, dass die sich so entwickeln. Jetzt
Genau.
passt es halt, wie es war, wir waren im Lebensumfeld. Jetzt passt es nicht mehr in unser Lebensumfeld. Jetzt muss es weg.
Ja,
Und das ist
genau.
halt
Und
allein.
das geht halt nicht.
Es geht nicht und das ist auch
Nee.
unfair dem Hund gegenüber, ganz ehrlich.
Ja.
Und da kann man Lösungen
Total.
finden. Ich meine, meine bellen auch, wenn da draußen an der Straße. Ich habe einen Zaun hingemacht, Punkt, dass sie da nicht fort können.
Ja.
Aus die Maus. Ich
Genau.
darf keinen Bock gehabt zu trainieren, weil das ist ein Riesenaufwand, sowas
Ja,
zu.
ein Riesenaufwand. Und da war es aber dann tatsächlich so, dass die Nachbarin voll nett war und sie so, ach so, ja, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Also die war total, ne, also das war überhaupt gar nicht böse oder so, aber es war ein total nettes Gespräch. Aber da halt mal in solche, also wenn jemand wirklich interessiert ist, kann man ja auch in so ein Gespräch reingehen. Auf der anderen Seite, finde ich, muss ich mich auch nicht immer erklären. Also ich muss mich nicht, wenn irgendjemand sagt, der bellt aber viel, ja, der bellt viel. Ich
Genau.
muss mich nicht wildfremden Menschen erklären, warum dieser Hund bellt.
Ganze ist es.
Ist so. Ja, macht er. Ja, nervt die das nicht? Nö. Nein ist eine ganze Antwort. Ja.
Genau.
Also da einfach so ein bisschen für sich. Und da merkt ihr, dieses Thema Prävention ist halt, also wir könnten da jetzt noch tiefer reingehen. Es gibt natürlich auch Sachen, wo man sagen kann, okay, es gibt bestimmte Trainings, die man irgendwie machen kann, je nachdem, wo man lebt, wie man lebt, ne? Dass man sagt, okay, Anti-Giftköder oder das Drop-It ist immer eine schlaue Idee, Leinenführigkeit ist eine schlaue Idee, also dass man bestimmte Sachen trainiert.
Mir war das Thema deswegen so wichtig, gerade vor diesem Hintergrund, was jetzt Ende des Jahres in der Hundewelt stattgefunden hat,
Ja.
ja, dass es halt so verkauft wird teilweise, dass Strafe die einzige Lösung bei manchen Hunden ist
Ja,
oder
das ist ja.
generell, dass Hunde das brauchen und so. Es ist kompletter Quatsch, ja, aus meiner Sicht. Mit meinem Wissen ist es Quatsch. Und Prävention ist halt zum Beispiel ein Tool, dass ich sowas gar nicht brauche. Ich brauche es einfach nicht, wenn ich mir vorher Strategien überlege, wie ein gemeinsames Leben ausschauen kann.
Und das geht ja auch so viel entspannter, wenn ich das nebenher im Leben einfach immer mal wieder, ne, mein Hund macht irgendwas gut und ich sage meinem Hund, das machst du super, dann wird dieses Verhalten mehr.
Genau, wie
Und
zum Beispiel das Beispiel mit der Nomi, mit den Waldspaziergängen. Ich bestätige einfach immer, dass auf dem Weg bleiben. So habe ich überhaupt keine, ich habe irgendwann keinen Anlass mehr, irgendein Fehlverhalten zu korrigieren. Es ist ja auch gar kein Fehlverhalten. Es ist
nein.
ein normales, windisches Verhalten. Und das
Genau.
ist eben das, was ich eben nicht verstehe, dass in dem Kontext dann auch noch über Beziehungen gesprochen wird. Die reden ja inzwischen alle über Beziehungen.
Ja, gut, aber das ist, weil die wissen, dass das die Leute anzieht.
Genau, Marketing ist das.
Das ist Marketing, aber
Deswegen kann
es
man ja
ist.
heute ganz klar für die Menschen, die nicht auf solche
Ja,
Marketing-Tricks reinfallen, sondern
ja.
die fragen
Ich habe
nach.
neulich von Victoria Stilwell so einen Satz auf Instagram gesehen, den fand ich ziemlich gut. Kein Hund mag dich mehr, weil du ihn bestrafst.
Ja, so ist es.
Strafe macht einfach keine bessere Beziehung. Das ist so.
Genau, und der
Warum auch?
respektiert dich deswegen auch nicht mehr, weil das
Nein.
Respekt wird auch falsch verstanden.
Nein. Der hat halt Angst vor dir.
Genau,
Punkt.
der hat Angst vor dir, Punkt. Und das muss man ganz klar immer wieder
Ja.
gebetsmühlenartig sagen. Und dann muss ich mich fragen, will ich diese Art von Beziehung zu meinem Hund? Will ich, dass der kuscht, dass der pariert, dass der gehorsam ist, dass er Angst hat vor mir? Will ich das? Wenn ich das will, okay, geh strafen, tu's. Dann tut mir nur der Hund leid. Und du, letztendlich tut mir der Mensch auch leid, weil er mit einem Weltbild durchs Leben geht, das aus meiner Sicht
Ins
nicht
Mittelalter gehört.
gesund ist. Und nicht gesund ist. Ja? Es ist einfach nicht gesund, so eine Haltung. Weil soziale Kontakte, funktionierende soziale Kontakte, sind einer der wichtigsten Gesundheitsfaktoren. Und ein gutes Miteinander, ein gutes soziales Miteinander und das Zusammenleben im Mund ist nichts anderes. Ja, ist das Allerwichtigste für uns. Wir sind soziale Lebewesen. Und ein Lebewesen, das von mir abhängig ist, das mit mir zusammenlebt, bewusst in Fehler reinzulaufen lassen zu lassen, um es dann zu strafen, das ist unterste Schublade aus
Das
Machtsicht.
ist einfach super unfair.
Ja, genau.
So, das war jetzt das Wort zum Sonntag.
Gott, schon wieder.
Nochmal als Abschluss. Aber lass uns doch noch mit einer, weil ich bin gescholten worden, weil ich das letzte Mal oder in einem der letzten Podcasts vergessen habe, mit der Leichtigkeit des Skurrilen oder Lustigen aus der Hundewelt abzuschließen. Deswegen machen wir das heute natürlich. Und da wäre die Frage an dich. Hast du eine skurrile oder lustige Geschichte aus der Hundewelt?
Ich hab unzählige lustige Geschichten aus der Hundewelt mit meinen Hunden. Also, was mir jetzt spontan einfällt, ich war mal, die Ivy war ja auch ein Labrador, war kein reiner Arbeitslabrador, aber ich habe damals mit dem Dummy-Training angefangen und war da bei so einem richtigen Trainer, der so in der Dummy-Welt so richtig anerkannt war. Und der angehummelt wurde von allen. Ich glaube, den gibt es immer noch, deswegen nenne ich jetzt keinen Namen. Es war überhaupt mein erstes Dummy-Seminar und überhaupt. Und wir saßen da alle auf so einem Hügel, während die anderen unten gearbeitet haben. Und ich, Ivy an der Leine, die war noch relativ jung. Wir saßen da und plötzlich hat sie es nicht mehr ausgehalten, ist geplatzt, wenn jemand anderer gearbeitet hat. Ich war im Moment unachtsam, habe mit der nebenan geredet. Ivy stürmt den Hang runter und zieht mich hinterher und ich gucke den ganzen Hang runter. Das war so eine richtig so schöne soziale Situation, wo alle mich angestarrt haben, sich über mich lustig gemacht haben, der Trainer. Das war so eine Sache. Und hinterher betrachtet war es aber lehrreich, ja? Dass man sieht, wie geht man damit um. Ist
Ja.
ein Fehler letztendlich, ja? Ich hätte besser aufpassen, ganz klar. Und jetzt dafür die Schuld zuzuschieben,
Nein.
wäre einfach doof gewesen.
Ja.
Hab ich auch damals schon nicht gemacht.
Ja. Das war aber eine wirklich sehr schöne Geschichte. Es ist vor allen Dingen, das ist so ein bisschen comic-mäßig, ne?
Ja. Das war's.
Eddie rennt runter, du rollst hinter er. Oh Gott.
War mir mega peinlich.
Ja, natürlich. Oh Gott, da kann man echt im Boden versinken.
Ja, aber daran wächst man an solchen Ereignissen.
Das stimmt wohl. Gut, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Dann, glaube ich, ziemlich viel, was wir den Menschen mitgeben konnten. Ich hoffe, also ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ihr dürft gerne kommentieren, ihr dürft mir E-Mails schreiben, ihr dürft auch gerne Fragen stellen. Wie immer natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, bewertet den. Das hilft wirklich sehr. Abonniert die Kanäle, also abonniert den Podcast, abonniert auf YouTube. Ich weiß, ich sage das immer und manche nervt so ein bisschen, aber es ist so das Einzige, womit ihr uns wirklich, wirklich oder generell Podcastern sehr, sehr viel helfen könnt, damit der Podcast ein bisschen weiter rausgetragen wird in die Welt. Und ich finde, es braucht mehr gutes, positives Hundetraining auf diesem Planeten, damit es den Hunden und auch uns besser geht. Ja. Liebe Gitti, vielen Dank. Es war wunderbar. Und wir hören
ich danke dir.
Ja, wir hören uns bestimmt bald wieder. Und für alle von euch, wie immer, mind the dog, achtet auf eure Hunde, achtet auf euch selbst. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.